Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe diese Frage schon mal im Rahmen der Haushaltsberatung gestellt. Ich stelle diese Frage gerne nochmal, denn sie bleibt für mich noch immer offen. Was macht Frank Henkel eigentlich beruflich?
Klabautercast 150, ein kleines Jubiläum. Und ich sitze hier mit Michael Ebner. Hallo Michael.
Hallo Maha.
Und zum Jubiläum haben wir auch ein ganz spezielles Thema. Also richtig ein tolles Thema eigentlich, nämlich die innere Sicherheit.
Ja, klassisches Piratenthema oder so.
Ja, das ist wirklich, wir gucken gleich mal. Aber bevor wir uns über innere Sicherheit unterhalten, würde ich doch erstmal gerne wissen, wer du eigentlich bist. Also nicht nur ich möchte das wissen, ich kenne dich ja, aber die Zuhörer möchten das vielleicht wissen.
Ja, also Michael Ebner mein Name, auf Twitter Michael Ebner PP. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, eigentlich studiert Theater- und Veranstaltungstechnik, dann doch in der IT gelandet und arbeite jetzt als freiberuflicher Softwareentwickler, mache so nebenbei so noch das ein oder andere Fachbuch, unter anderem auch Sicherheit in der Veranstaltungstechnik, da kommt dann auch schon wieder ein bisschen so mein Bezug zur Sicherheit rein.
Und wie kommst du da zu dem Thema innere Sicherheit? Ich meine, das ist ja, schon etwas entlegen, also wenn du Events eigentlich machst und Veranstaltungstechnik und so. Ja. Gut, Sicherheit in der Veranstaltungstechnik, aber das ist ja vielleicht was anderes als innere Sicherheit.
Ja, also es gibt Parallelen, aber es ist natürlich schon etwas anderes. Ich will jetzt nicht sagen wie die Jungfrau zum Kinde, aber schuld daran ist letztlich Liquid Feedback, beziehungsweise eine Initiative, die damals Christopher Lauer reingestellt hat zu eben diesem Thema. Er schon da als entsprechendes Ausschussmitglied im AGH mit dem Thema befasst und ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, auch schon ein bisschen, nennen wir es mal, betriebsblind geworden und sich da entlang gehangelt anhand der ganz klassischen Fragestellungen. Und ich war der Ansicht, nee, das können wir so nicht machen. Das gibt kein brauchbares Papier zur inneren Sicherheit. Wir müssen da auch einmal ein paar grundsätzliche Dinge klären, zum Beispiel dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, das es natürlich gibt. Es darf auch nicht so der Eindruck erweckt werden, als dass diese ganze Kriminalitätsgeschichte vor allem Problem ist von finanziell schlechter gestellten Bevölkerungsschichten. Das ist ja beileibe nicht der Fall. Es ist zwar Zuordnung von sozialen Schichtungen zu einzelnen Delikten feststellbar, aber zu sagen, die Ärmeren sind grundsätzlich krimineller, das geht völlig an der Realität vorbei.
Naja, klar. Das ist ja, selbstverständlich. So,
und habe da also damals einfach einen Gegenentwurf reingestellt, der hat sogar eine Mehrheit bekommen. Und jetzt im Vorfeld der AGH-Wahl, wo das Programm entwickelt worden ist, habe ich diesen alten Text wieder rausgezogen, ein paar Berlinern zugeschickt, so nach dem Motto, wer möchte den als Antrag einreichen, weil ich bin ja inzwischen kein Berliner mehr. Ich habe jetzt zwar bisschen über 20 Jahre in dieser Stadt gelebt, aber bin dann wieder in meine alte Heimat zurück nach Baden-Württemberg. Vor ziemlich exakt einem Jahr habe ich damals meine Wohnung geräumt, hatte dann natürlich auch den Landesverband gewechselt, war hier nicht mehr antragsberechtigt, habe also ein paar Leuten das zugeschickt. Therese hat es damals dann für einen Parteitag eingereicht, wobei ist nicht dazugekommen aus Zeitgründen und dann wurde dann noch einmal überarbeitet. Das sind jetzt nicht alle Formulierungen von mir, wurde insbesondere auch stark gekürzt. Also gerade die Beschreibung dieses Spannungsfeldes zwischen Sicherheit und Freiheit war denen wohl entweder zu ausführlich oder nicht konkret genug. Das hat es jetzt nicht ins Wahlprogramm geschafft, aber etliche andere Gedanken sind da aus diesem Text von mir übernommen worden.
Ist jedenfalls ein interessantes Feld, das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit. Ich wollte zwar jetzt erstmal einsteigen mit dem, was überhaupt innere Sicherheit ist, aber wenn wir schon bei dem Thema Sicherheit und Freiheit sind, dann sag doch was zu dem Spannungsfeld. Also ich frage deshalb, es interessiert mich halt sehr, weil ich selber dazu ja mal einen Artikel verfasst habe, den ich jetzt hier in den Shownotes gleich verlinken werde.
Und den ich jetzt auch noch nicht kenne. Ah. Da lasse ich mich jetzt auch selber überraschen. Es wird
Open Mind Nummer 10 war das, schon sehr alt.
Open Mind Nummer 10, vielleicht habe ich ihn
gehört. Also nicht Nummer 10, 2010.
2010, ja, vielleicht habe ich ihn gehört damals, den Text. Also geschrieben kenne ich ihn nicht. Man tut ja, oder manche Menschen tun ja immer so, als ob das ein Gegensatz wäre, Freiheit und Sicherheit. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Eine freiheitliche Gesellschaft kann viel über so Mechanismen wie Zivilcourage und so auffangen, was, wenn man eben nicht auf Freiheit setzt und alles versucht mit Polizei und Ordnungsbehörden einzufangen, einen Aufwand bedeuten würde, der nicht mehr tragbar ist. Von daher, es gibt da ja auch dieses eine Zitat, wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgeben möchte, wird am Ende beides verlieren. Kann jetzt nicht sagen, von wem es ist, aber vielleicht
Benjamin Franklin.
Dankeschön. Von daher ist es auch völlig richtig, dass wir, und gerade nicht nur, weil uns die Freiheit so wichtig ist, sondern auch, weil uns die Sicherheit so wichtig ist, wir grundsätzlich erstmal auf eine freiheitliche Gesellschaft setzen. Freiheit kann natürlich nicht grenzenlos sein oder wie der Verfassungsrechtler sagen würde, schrankenlos. Man muss an gewissen Stellen da auch schon einmal den einen oder anderen Kompromiss machen, aber der sollte überlegt sein, der sollte wohl abgewogen sein. Gerade die Verfassungsrechtsprechung und die Wissenschaft haben da ja bewährte Instrumente entwickelt, wie sie da heißen, zum Beispiel Prüfung der Verhältnismäßigkeit, also für den Nicht-Juristen Prüfung auf Eignung, Erfordernis und Proportionalität oder die sogenannte praktische Konkordanz, die Freiheiten, die grundgesetzlich garantierten Freiheiten und Rechte sollen alle gemeinsam möglichst umfassend zur Geltung gebracht werden. Da gibt es keine Prioritäten. Es gibt auch kein Supergrundrecht Sicherheit oder so, wie damals ein Unionsinnenminister fabuliert hat. Das ist es ja so nicht gegeben, sondern wir müssen schauen, dass wir sowohl Freiheit als auch Sicherheit und beides, soweit wir es halt irgendwie möglich hier organisieren können.
Ja, 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 ganz genau. Ja, also schauen wir doch mal jetzt auf innere Sicherheit. Was ist eigentlich innere Sicherheit? Und, ja, innere Sicherheit, ja, was umfasst das alles? Also man weiß ja, Sicherheit hat man eine ungefähre Vorstellung, innere, weil es nicht die äußere ist. Also es geht nicht um irgendwie Militär und so. Da wird ja auch oft von Sicherheit gesprochen. Im letzten Klamautergas im Übrigen.
Den ich auch noch nicht geschafft habe. Er ist auch noch nicht lang online.
Genau. Ja, was ist jetzt eben eigentlich, was sind die Bereiche der inneren Sicherheit?
Also im klassischen Sinn ist das einfach Kriminalitätsbekämpfung. In ein bisschen etwas weiteren Sinne würde man auch Dinge wie zum Beispiel Brandbekämpfung dazu zählen. Also in den Programmen der anderen Parteien ist oft auch noch ein Absatz oder ein kleines Unterkapitel zur Berliner Feuerwehr in den Wahlprogrammen. Dazu schweigen wir uns Piraten jetzt allerdings aus. Ja, zur Feuerwehr gibt es, also naja. Feuerwehr ist wichtig, klar, aber das ist jetzt kein so politisches Thema, wo es so viel Konflikte gibt, sondern die muss halt anständig finanziert werden, dass sie in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das ist dann bei der Polizei schon ein bisschen kritischer. Ein weiteres Randthema, man spricht oft auch von innerer Sicherheit und Ordnung, sind so Geschichten wie, ja, was man so eher unter Ordnung subsumieren würde, angefangen von der Parkraumbewirtschaftung bis zur Sauberkeit der Städte, diese ganzen Geschichten, was jetzt nicht direkt zu Unsicherheit führt, aber was halt auch das gesellschaftliche Zusammenleben erschwert oder unbequemer, unkomfortabler macht, wenn es nicht gewährleistet ist.
Genau. Ich denke auch, dass es gibt Forschungen darüber, nämlich das Sicherheit ist ja auch sowas wie gefühlte Sicherheit. Mhm. Und die gefühlte Sicherheit der Bürger steigt, wenn zum Beispiel gewisse Dinge in Ordnung sind. Also man hat dazu, ich müsste das raussuchen, ob ich das nochmal irgendwo finde. Es gibt eine Forschungsarbeit, was die Leute verunsichert. Und da war auf Platz 1, glaube ich, kaputte Fahrräder. Also kaputte Fahrräder, die irgendwo rumstehen, gelten als Indiz für Unsicherheit. Und auf dem 2. Platz waren, glaube ich, waren eingeschlagene Fensterscheiben. Was ich habe das deshalb, das ist auch der Grund, warum ich das in Erinnerung behalten habe, kurz nachdem ich auf einem Seminar, wo es auch um Sicherheit und Freiheit ging, das von dieser Statistik, also von dieser Forschung gehört habe, war ich nämlich irgendwo im Ruhrgebiet und an dem Bahnhof, wo ich ausgestiegen bin, standen nicht nur kaputte Fahrräder herum, sondern die Scheiben des Bahnhofs waren zum Teil eingeschlagen und da überkam ich in der Tat ein seltsames Gefühl. Mhm. Also eingeschlagene Fensterscheiben sind auch ein Problem, was das Sicherheitsgefühl angeht. Ich denke, dass es in der Stadt, ich weiß nicht mehr, Oberhausen oder so, gar nicht so schlimm ist, aber das hat mich noch negativ berührt. Und dann auf Platz 3 ist wohl schon Graffiti, was wir Piraten ja zum Teil gut finden. Aber auch das erweckt bei Menschen das Gefühl der Unsicherheit.
Ja, zwischen Graffiti und Graffiti gibt es ja auch Unterschiede. Genau. So die Zeichen, die so die Jugendgangs an die Wände machen, ist natürlich was anderes, als wenn da ein Künstler quasi ein Gemälde mit neuen, modernen Mitteln sozusagen schafft. Und vielleicht wäre es wir bleiben mal wieder bei der praktischen Konkordanz. Wir wollen ja sowohl die Freiheit für die Künstler als auch das Sicherheitsgefühl für die Menschen, dass man einfach gezielt Wände zur Verfügung stellt und sagt, okay, da macht er mal, bringt was Ordentliches zustande, weil sowas, wenn man immer Angst haben muss, gleich kommt irgendwie das Ordnungsamt oder die Polizei vorbei und man hat einen Erklärungsbedarf, dann ist das künstlerische Ergebnis meistens ja auch nicht so ganz hochwertig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Und dass das die Leute dann auch nervt, ist irgendwo verständlich.
Ja. Ja, naja, jetzt kommt natürlich dazu, dass das mit der gefühlten Sicherheit natürlich wirklich nur ein Aspekt ist und es geht natürlich darum, dass die Leute sich nicht nur sicher fühlen, sondern dass auch Sicherheit da ist, denke ich, denn das ist halt ja auch der wichtigste Punkt.
Ja, ja. Und das ist in der Tat gerade hier in Berlin eine gewisse Schwierigkeit, wenn man sich anschaut. Also wir haben, ja, also das Grundproblem war letztlich, dass da damals die Große Koalition die Landesbank versenkt hat und dann kam eine Koalition, die angekündigt hat, es wird gespart, bis es quietscht. Und jetzt quietscht es halt und zwar ganz erheblich und nicht nur im Bereich der Bürgerämter, ganz anderes Thema, sondern halt auch im Bereich der inneren Sicherheit. Mhm. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe mich gestern auch nochmal in Vorbereitung ein bisschen durch die aktuelle Kriminalstatistik gewühlt. Wir haben allein jetzt in der letzten Legislaturperiode, also Zahlen 2011 bis 2015, die 16er sind aus verständlichen Gründen noch nicht da, haben eine Zunahme der Straftaten insgesamt von 15%. Mhm. bei diesen ganzen Veränderungen muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Berlin in dieser Zeit auch personell gewachsen ist, also ungefähr so um die 6%. Das heißt, ein Zuwachs der Straftaten um 6% wäre eigentlich völlig normal und erwartbar gewesen. Hm. Wir sind bei 15% und das ist auch ein längerer Trend schon, dass insgesamt die Zahl der Straftaten steigt, die Aufklärungsquote sinkt.
Hm. Da ging nicht gut. Das ist nicht gut.
Das ist nicht gut. Vor allem, weil das ja auch ein rückgekoppelter Effekt ist. Also je geringer die Aufklärungsquote, desto mehr lohnt sich dann wieder Verbrechen, desto mehr könnten sich auch Leute wieder ermuntert fühlen, dort Straftaten zu begehen. Und dementsprechend gibt es noch mehr Arbeit für die Polizei und deswegen kriegen die dann noch weniger aufgeklärt. Und das ist so ein selbstverstärkender Effekt, der dringend unterbrochen werden muss. Hm. Die Frage ist natürlich immer, wie. Also wenn man sich die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien auch mal nebeneinander legt und schaut, was sagen die so, dann sind die sich in der Regel einig, dass sie Kriminalität nicht haben wollen. Also das ist jetzt nichts besonders Unerwartetes, ist für eine normale demokratische Partei. Die Frage ist natürlich immer nur, wie macht man's? Wo setzt man Schwerpunkte? Und letztlich ist auch Schwerpunktsetzung wahrscheinlich das Einzige, oder die einzige wirklich effektive Handlungsoption, die man im Bereich der inneren Sicherheit in Berlin hat. Man kann natürlich auch schauen, dass man mehr Polizei rankriegt. Das ist auch eine Forderung aus unserem Wahlprogramm.
Eine, die ja überraschend ist. Also ich muss wirklich sagen, persönlich finde ich es überraschend, dass in der im Wahlprogramm der der Berliner Piraten drinsteht, wir wollen mehr Polizei oder wir fordern mehr Polizei. Also da ist natürlich schon die Frage.
Warum ist es überraschend?
Naja, mehr Polizei ist so eine CDU-Forderung eigentlich. Also von daher.
Ja, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, dann so von nahezu jeder demokratischen Partei. Zum einen brauchen wir mehr Polizei, um die damalige Sparpolitik wieder ein bisschen auszugleichen. Wir brauchen sie deswegen, weil Berlin größer geworden ist, also zahlenmäßig mehr Einwohner, nicht von der Fläche her natürlich. Einfache Milchmädchenrechnung, wenn die Bevölkerung um 6% wächst, dann sollte auch die Zahl der Polizisten um etwa 6% steigen, um zumindest das Verhältnis konstant zu halten. Wenn gerade die Aufklärungsquote sinkt, soll es vielleicht noch mal ein bisschen mehr sein.
Genau. Also die Aufklärungsquote ist sicherlich ein interessanter Indikator. Allein, dass die Kriminalstatistik mehr Anzeigen erfasst, ist natürlich noch nicht, sagt noch nicht sehr viel aus. Es könnte ja daran liegen, dass die Polizei mehr Anzeigen aufnimmt, weil einfach mehr Polizisten zur Verfügung stehen oder so.
Ja, also da sieht man, wenn man da mal ein bisschen ins Detail geht, auch sehr verschiedene Effekte. Wir haben zum Beispiel Delikte, wo die Aufklärungsquote extrem hoch ist, auf dem Papier, also in der Statistik, zum Beispiel Ladendiebstähle. Da haben wir irgendwo was, eine Aufklärungsquote so um die 80-90%.
Also liegt natürlich daran, wie Ladendiebstähle vonstatten gehen und dass da natürlich noch die Läden mitwirken durch Sicherheitspersonal und so.
Es liegt also vor allem dran.
Fallen Ladendiebstähle erst auf, wenn ein Täter entdeckt wird.
Eben. Der Einzelhandel geht nicht dran und erstattet bei jeder Inventurdifferenz einzeln eine Anzeige wegen Ladendiebstahl oder überhaupt wegen Diebstahl, ist ja noch nicht gesichert, ob das irgendwie normaler Ladendiebstahl war oder ob da irgendwie ein Mitarbeiter vielleicht lange Finger gemacht hat, sondern in der Regel wird das angezeigt, wenn man auch einen Täter mitliefern kann. Ähnliche Effekte zum Beispiel bei der ganzen Drogenkriminalität, das wird dann erfasst, wenn man jemand hat. Ähnliche Geschichte mit zum Beispiel den ganzen der sogenannten Beförderungserschleichung, klassisch Schwarzfahren, das kommt dann in die Statistik rein, wenn man auch gleich den Täter dazu hat.
Genau.
Das heißt, das sind Geschichten, die von Haus aus die Aufklärungsrate stark nach oben ziehen. Um einfach mal eine Zahl zu nennen, Straftaten insgesamt 2015 wären 569.549. Mhm. Also eine gute halbe Million, die Aufklärungsrate 43,9%. Mhm. Also nicht mal die Hälfte. Wenn man dann jetzt sich aber überlegt, dass solche Massendelikte wie Schwarzfahren da mit sehr hohen Aufklärungsraten in die Statistik reinlaufen, dann ist auch wieder völlig klar, dass andere Delikte deutlich geringer sind.
Ja, ja.
Wir haben da noch so ein paar Geschichten, wie zum Beispiel die ganzen Tötungsdelikte, wo wir auch klassisch eine hohe Aufklärungsrate haben, weil da die Polizei einfach auch so lange ermittelt, solange es noch irgendeinen Ansatz gibt.
Ja, ja.
Richtiger Prioritätensetzung, ja. Aber es gibt andere Deliktsarten, wo dann eigentlich quasi nur noch Statistik geführt wird.
Ja,
also klassisch Fahrraddiebstahl, Aufklärungsquote unter 5%.
Ja.
Und das heißt noch nicht, dass bei diesen 5% oder noch nicht mal 5% dann hinterher auch ein Täter in den Knast geht, sondern in der Regel wird das Verfahren einfach eingestellt, weil die Staatsanwalten völlig überlastet sind. Und das ist auch so ein Aspekt, den man so ein bisschen berücksichtigen muss, wenn man so klischeehaft mehr Polizei fordert.
Mhm.
Eine Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Es bringt nichts, mehr Straftaten aufzuklären, wenn die Staatsanwaltschaften wegen Überlastung dann alles wieder einstellen müssen.
Genau, genau. Naja, ich denke, den Aspekt hast du jetzt nicht so genannt, aber wenn man sich das durchliest im Wahlprogramm der Piraten, da steht ja nicht einfach nur mehr Polizei, sondern da steht ja nun auch, dass es besser ist, auf die personelle Ausstattung der Polizei zu setzen, als Videoüberwachung zu machen. Also das ist ja ganz eindeutig, ist dieser Punkt ja im Kontext der Videoüberwachung zu sehen. Denn Videoüberwachung, was hilft Videoüberwachung oder auch andere Formen der elektronischen oder digitalen Überwachung. Das, ich meine, wir wissen das ja zum Beispiel von den sogenannten IMSI-Catchern, also da, dass man halt guckt, welche Bürger haben irgendwo ihr Handy eingeschaltet. Das hat man großflächig versucht in Berlin, zum Beispiel, um das aufzuklären, dass irgendwie Autos gebrannt haben, also Autobrände aufzuklären. Mhm. Da hat man, glaube ich, 1,6 Millionen Menschen per Handy sozusagen überwacht, beziehungsweise geguckt, wer war an den entsprechenden Städten. Das ist ein riesiger Aufwand gewesen. Man hatte ja auch keine IMSI-Catcher, musste das Equipment also mieten, und inzwischen hat man es gekauft, auch für sehr viel Geld. Ich glaube, es auch über 1 Million Euro hat es gekostet. Und die Aufklärungsquote ist null. Also man hat durch die IMSI-Catcher nichts erreicht, nur eben Geld ausgegeben und eben auch die persönliche Freiheit eingeschränkt, indem man 1,6 Millionen Unschuldige da einfach erfasst hat. Also das finde ich einfach so.
Es gibt da so den netten Spruch, wenn man nach einer Nadel im Heuhaufen sucht, dann macht es keinen Sinn, da noch mehr Heu drauf zu werfen.
Genau.
Das erleichtert die Suche nicht.
Ja.
Und eben das ist jetzt ein Effekt, sei es mit diesen IMSI-Catchern, sei es mit Videotechnik. Videotechnik ist Sicherheitssimulation.
Genau. Ja,
im besten Fall. Also es mag so ein bisschen die gefühlte Sicherheit von dem einen oder anderen erhöhen, aber spätestens dann, wenn man mal gesehen hat, was für Bilder da rauskommen, was man darauf erkennt, es ist auch so eine völlig weltfremde Vorstellung der Leute, dass da irgendwo vor einer großen Videowand dort Polizisten sitzen und dann erkennen, oh, da passiert was, da schicken wir jetzt gleich mal Kollegen hin.
Mhm. Genau. Das
passiert ja nicht. Das wird mit grottiger Qualität aufgezeichnet und dann kann man so eine Handvoll Straftaten kann es bei der Aufklärung helfen, wenn man da ein paar Bilder hat, wo man da vielleicht doch noch erkennen kann, wer hat da angefangen, wer hat zuerst zugeschlagen oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass es zu 100% wirkungslos ist, aber es ist doch vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis aus Sicht der inneren Sicherheit, jetzt mal den Datenschutzaspekt völlig außen vor gelassen, aber vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist es einfach schon unterirdisch.
Ja, sicher.
Das heißt, auch wenn man nur rein mit der inneren Sicherheit argumentiert, kommt man seriöserweise nicht zu der Forderung, wir wollen jetzt mehr Videotechnik haben.
Mhm. Ja.
Es mag an einzelnen Stellen, mag es irgendwo gerechtfertigt sein, aber zum Beispiel mal ein komplettes U-Bahn-Netz oder so Video zu überwachen, das ist sinnlos. Das ist rausgeschmissenes Geld, das bindet unnötig die Kapazitäten, das bindet auch unnötig die politische Debatte, wo wir sinnvollerweise über Dinge diskutieren könnten, die vielleicht wirklich helfen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also wie gesagt, ich finde das, und das ist ja sogar auf den Wahlplakaten der CDU, immer mit der sogenannten Videotechnik, wo man sich auch mal fragt, was meinen die überhaupt damit? Aber da geht es halt eben um Überwachungstechnik. Ja. Und da fragt man
schönes,
sich.
Wirklich, schöner Satz, ich habe extra rausgeschrieben aus dem CDU-Wahlprogramm. Wenn Sicherheit die soziale Basisleistung des Staates ist, wäre es unsozial, mit angeblichen Datenschutzbedenken gegen den Einsatz der Videotechnik zu agitieren.
Ja. Was ist das denn für eine verquere Argumentation?
Also, schon die Formulierung ist eigentlich nicht stringent. Und letztlich, man kann natürlich, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, wir tun einfach mal den Alexanderplatz, um willkürlich ein Beispiel rauszugreifen, Vollpflaster mit Videokameras. Möglicherweise hat man auch tatsächlich den Effekt, dass dort dann weniger Straftaten passieren. Dann passieren sie halt zwei Straßenzüge weiter.
Ja.
Das ist oft so die Geschichte, wenn man die Wirksamkeit von solchen Maßnahmen beurteilen möchte, dass man doch den Blick etwas weiten muss. Auch wieder hier jetzt CDU-Wahlprogramm. Die Zahl der Einbrüche ist weiter auf dem Rückzug, schreiben die dort. Stimmt erstens nicht ganz. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist auf dem Rückzug.
Ja, also dem CDU-Wähler geht es natürlich um die Wohnungseinbrüche, klar.
Ja, Moment. Die Kriminalstatistik unterscheidet sehr fein zwischen Wohnungen und Häusern. So. Moment. Da muss man genauer hinschauen.
Ja,
und möglicherweise
stimmt.
Haben die da noch nicht einmal absichtlich gelogen, sondern irgendjemand hat Wohnungseinbrüche geschrieben und damit recht gehabt. Die sind sogar leicht gesunken. Ich erkläre auch gleich, warum. Und irgendjemand hat dann redaktionell gesagt, dauernd reden wir von Wohnungseinbrüchen, wir schreiben hier mal nur Einbrüche und daraus den Satz falsch gemacht. Möglicherweise war es auch das. Die Wohnungseinbrüche sind tatsächlich ein bisschen gesunken, so etwa um 7%. Bei einer gleichzeitig wachsenden Stadt von etwa 6% ist das auf den ersten Blick schon ein Erfolg.
Ja.
Woher kommt das? Die haben die Beratungsleistungen, also wie kriege ich meine Wohnung einbruchsicher, haben die verstärkt und ich glaube auch kostenlos gemacht.
Wobei das, glaube ich, schon vor längerer Zeit war. Also diese große Kampagne, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das jetzt wirklich auf Kosten von Rot-Schwarz geht oder noch in der Zeit vorher war. Denn da erinnere ich mich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Vielleicht.
Ich habe es nicht mehr genau nachrecherchiert. Es war gestern Abend schon spät, wer es eigentlich gemacht hat. Aber gestehen wir mal der CDU zu, dass so wie sie es schreibt im Wahlprogramm, dass das ihr Verdienst ist. Jetzt schauen wir uns auf die Entwicklung bei den Einbrüchen in Häusern uns das mal an. Die sind um 75% gestiegen. Also drastischer Anstieg. Insgesamt die Einbrüche in, nennen wir es mal, Wohngelegenheiten, insgesamt um 7,3% gestiegen, bei gleichzeitig Anstieg von 6% der Bevölkerung, also ein bisschen überproportional, aber eigentlich so im Bereich der statistischen Streuung. Das heißt, dadurch, dass sie angefangen haben, die Wohnungen sicherer zu machen, haben wir eine ganz deutliche Verlagerung hin zu den Häusern, wo es natürlich nichts hilft, einfach nur die Wohnungstür zu verrammeln, bei einem, ich habe ja bis letztes Jahr selber in Berlin gewohnt, wenn die Wohnungstür sicher ist, gerade bei einer Wohnung im 18. Stock, anders kommt da keiner mehr rein. Um die Fenster braucht man sich nicht mehr zu kümmern. In einem Einfamilienhaus ist die Situation eine andere. Und sie hätten halt gleichzeitig jetzt auch noch rangehen müssen, dort eine Kampagne zu machen, um das auch rundum sicher zu kriegen. Dann hätten sie aber wahrscheinlich den Effekt gehabt, dass dann zum Beispiel Fahrräder geklaut werden oder was auch immer. Ich meine, die Leute, die gerade wenn sie Berufsverbrecher sind, sei es, weil sie damit ihren Lebensunterhalt, sei es, weil sie drogenabhängig sind und einfach jeden Tag ihre zwischen 20 und 100 Euro brauchen, die verlegen sich dann halt was anderes, dann werden halt alten Omis die Handtaschen geklaut oder was auch immer. Es macht keinen Sinn, punktuell eine Sache sicherer zu machen, weil wir dann halt sofort die Ausweichbewegungen haben. In der Gesamtschau bringt es halt sehr, sehr wenig. Und von daher immer, wenn da statistisch versucht wird nachzuweisen, das ist ja so gut geworden mit oder so erfolgreich mit, wir haben jetzt hier zum Beispiel Videotechnik und plötzlich Kriminalität stark gesunken, dann weiten wir doch mal bitte den Blick, wie sie, sie dann schon allein beschränkt nur mal auf den gesamten Bezirk aus. Man stellt dann oft fest, hat sich halt einfach nur verlagert. Und das rechtfertigt dann den Aufwand nicht.
Ja, also das ist schon interessant, gerade diese Geschichte mit den Wohnungen und den Häusern, denn ich glaube, unter den Einfamilienhausbesitzern gibt's mehr CDU-Wähler. Also da haben sie jetzt eigentlich genau...
Ja, aber welche CDU-Wähler schaut schon in die Polizeistatistik rein?
Ja, man schaut ins Wahlprogramm, weil er sich vielleicht... doch nicht mehr so ganz sicher ist, ob er die CDU wählt und dann liest er das und dann sagt er, ja, das ist gut. Die tun was, dabei,
Derweil ist es eine Verschlimmbesserung.
Ja.
Also, um die Zahl nachzureichen, die Diebstähle insgesamt sind um 25% gestiegen. Also immer gegenhalten, Stadt ist um 6% gewachsen. Da haben wir also eine deutliche Zunahme. Die Aufklärungsquote bei Diebstählen insgesamt, da stecken auch schon die Ladendiebstähle drin mit der traditionell sehr hohen Aufklärungsquote auf dem Papier. Die Aufklärungsquote ist zwischen 2011 und 2015 von 23,6 auf 18,9 gesunken. Also wenn sich die CDU so gebiert als wir garantieren hier die innere Sicherheit und das Eigentum der Bürger, dann haben sie einfach kläglich versagt.
Ja, den Eindruck hat man wirklich auch. Ja. Das ist es, das ist
Oder auch solche Geschichten, auch wieder Zitat aus dem Wahlprogramm, Wahlprogramme lesen sich eigentlich immer sehr schön. Ja. So, wörtliches Zitat, Union. Wir haben in den letzten Jahren für einen kräftigen Personalaufwuchs gesorgt mit 17 neuen Stellen bei den Strafgerichten, 30 bei der Zivilgerichtsbarkeit sowie 34 zusätzlichen Wachtmeistern. Ja, das ist in den letzten Jahren, also diese Legislaturperiode, sind etwa 3% mehr. Die Stadt ist zu etwa 6% gewachsen, heißt doch im Klartext, wir haben den Bevölkerungszuwachs nur zur Hälfte ausgeglichen. Aber Sie sprechen hier von einem kräftigen Personalaufwuchs.
Naja, das stimmt dann auch nicht ganz. Und was ich auch immer höre, also der Bruder von einem guten Freund von mir ist Polizist und der, also nicht der Bruder, mit dem habe ich nicht so viel Kontakt, aber das erzählt mir, mein guter Freund erzählt es immer, dass die da so einen Beförderungsstau haben und sein Bruder sich eben immer beklagt, dass er nicht befördert wird und ist seit Ewigkeiten da schon, ich weiß nicht, was der jetzt ist, Kommissar oder so, aber eben immer noch Kommissar ist und auch total frustriert ist, weil er eben sieht, dass er nicht weiterkommt. Und dann eben auch wirklich schon gar keine Lust mehr hat, weil er irgendwie denkt, er hat sich nun auch bewährt und er möchte nun auch befördert werden, wie andere auch. Und ab einem gewissen Alter, wenn man dann immer noch auf dieser Stufe ist, dann ist das schon, dann demotiviert das die Leute auch, zumal die Gehälter im Polizeibereich ja nun auch nicht gerade sehr hoch sind.
Ja, also fangen wir doch die Diskussion mal andersrum an. Welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt mit in der jetzigen Situation die innere Sicherheit zu verbessern? Und eine der Möglichkeiten wäre einfach die Motivation der Polizei zu verbessern.
Ganz wichtig, ja, ja.
Ich hatte da vor einem Jahr selber mal das Vergnügen, dass ich Diebstahl angezeigt habe. Bei mir aus der Wohnung sind Sachen verschwunden, wahrscheinlich jemand aus meinem privaten Umfeld. Ich hatte die damals so ein bisschen untervermietet. Dieser Polizeibeamte hatte erkennbar allergrößte Unlust, das überhaupt aufzunehmen. Hätte mich am liebsten gleich dazu bewegt, das gleich wieder zurückzuziehen. Jetzt bin ich froh, dass das nur so eine harmlose Geschichte wie ein Diebstahl ist. Ich will nicht wissen, wie sich da Leute, die zum Beispiel Opfer einer Gewalttat geworden sind, wie die sich fühlen, wenn sie an solche Polizeibeamten geraten. Was kann man jetzt tun, um dort die Motivation zu verbessern? Das eine ist natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung. Die Anforderungen an die Polizei sind gestiegen, also gerade auch noch einmal durch den Zustrom von Geflüchteten im letzten Jahr, die natürlich dann nur teilweise der deutschen Sprache und auch nur teilweise der englischen Sprache mächtig sind. Da ist die Aufgabe natürlich schwieriger geworden und wir erwarten von der Polizei natürlich, dass er jederzeit das rechtsstaatlich Gebotene tut und immer souverän agiert. Da muss man die Leute aber halt auch zumindest halbwegs angemessen bezahlen und solche Geschichten wie, sie müssen ewig viel Überstunden machen, sie werden schlecht bezahlt oder sie ermitteln Dinge, die die Staatsanwaltschaft dann einfach einstellt, weil sie nicht mehr dazukommt, das sind halt einfach Motivationskiller. Und das können wir in der jetzigen Situation überhaupt nicht brauchen, weil wir können auch, wenn quasi jedes Wahlprogramm mehr Polizei fordert. Ich glaube, bei den Linken stand es nicht drin, aber ansonsten habe ich das überall gesehen, was auch eine völlig logische Forderung ist, wenn die Stadt wächst. Wir können das nur in sehr eng begrenztem Maße machen, weil fertig ausgebildete Polizeibeamte, die sind auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar, es sei denn, sie haben irgendwo was ausgefressen und sind in einem anderen Bundesland dem Polizeidienst entlassen worden.
Man muss die ausbilden, klar.
So, das heißt, man muss die ausbilden, die Ausbildungskapazitäten sind nur in einem bestimmten Umfang vorhanden. Klar kann man da noch ein bisschen mehr durchschleusen, aber es geht halt immer nur in einem begrenzten Umfang. Wir können nicht man kann ja jetzt so eine einfache Dreisatzlogik sagen, wir klären knapp die Hälfte der Straftaten auf, jetzt verdoppeln wir mal die Polizeibeamten, also die Anzahl der Polizeibeamten, dann kommen wir knapp an die 100% ran, abgesehen davon, dass das auch schon mathematisch nicht stimmt, weil wir da ja Aufklärungsquoten von verschiedenen Straftaten mischen, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben etwa 16.000 Polizeibeamten im aktiven Vollzugsdienst. Die können wir nicht mal eben verdoppeln. Auch nicht innerhalb oder von ein oder zwei Legislaturperioden. Das geht so schnell nicht. Die geben uns andere Bundesländer auch nicht ab. Wenn man ein gutes Gedächtnis hat, dann erinnert man sich noch an den sogenannten Richter Gnadenlos, also Ronald Barnabas Schill, der dann im Hamburg mal zum Innensenator wurde und im Wahlkampf irgendwas in die Welt gesetzt hat von 1000 zusätzlichen Polizeistellen und dann als Innensenator versucht hat, die irgendwo zu besetzen. Und das waren nur 1000 und hat sich reihenweise bei den umliegenden Bundesländern Körbe geholt, die natürlich für den eigenen Bedarf ausbilden. Das heißt, an der Zahl der Polizeibeamten kann man nicht so allzu viel drehen. Das ist nicht die Stellschraube, abgesehen von allen finanziellen Möglichkeiten. Ja. Das heißt, die Stellschrauben, die wir de facto haben, sind erstens die Motivation der Polizeibeamten. Mhm. Da kommt man mit ein bisschen besserer Bezahlung, mit mehr Beförderung und so.
Auch da kämen wieder, auch welche, würde ich sagen, auch aus anderen Bundesländern. Erstmal ist Berlin nicht unattraktiv. Zum Zweiten, also wenn das Gehalt hier stimmt, ich meine, viele gehen ja dann vielleicht eher nach Brandenburg oder so, weil es da oder sogar nach Bayern, weil es da mehr Ortszuschläge gibt und mehr und dann auch Weihnachtsgeld und so. Also wenn das hier, wenn die Bezahlung hier insofern angepasst würde, würde vielleicht auch der eine oder andere sagen, nee, also da ist mir dann doch Berlin lieber, auch wenn natürlich klar, wenn man irgendwo auf dem Lande ist, hat man vielleicht auch als Polizist ein bisschen ruhigeres Leben als in der Großstadt, das ist schon richtig.
So, und die andere Stellschraube, die man hat, ist letztlich die Schwerpunktsetzung. Das ist auch ein Gedanken, den wir dann wieder im Wahlprogramm drin haben. Mhm. Und Schwerpunktsetzung heißt natürlich nicht, dass wir alles gleich zum Schwerpunkt erheben können. Also wenn man sich gerade das Wahlprogramm der SPD liest, die wollen alles, was es so an unerwünschten Entwicklungen gibt, nicht dulden, entschieden entgegentreten und so weiter. Das liest sich natürlich in einem Wahlprogramm immer super Praktiker beginnen zu fazialpalmieren, weil natürlich völlig klar ist, mit einem beschränkten Zahl von Polizisten, die man nicht auf die Schnelle nach oben kriegt, kann man nicht plötzlich alle Aufgaben gleichzeitig deutlich besser erledigen. Das funktioniert so nicht.
Naja, klar.
Und da ist natürlich nicht die erste Frage, was wollen wir als Schwerpunkte haben? Letztlich natürlich alles am liebsten, sondern erstmal die Frage, wo wollen wir uns weniger einsetzen? Und das ist eigentlich die spannende Frage und das sind nach meinem Überblick, ich habe jetzt die Wahlprogramme gestern nur so einigermaßen lesen können, aber wir sind, glaube ich, die einzige Partei, die auch mal klar sagt, welche Geschichten wollen wir nachrangig machen. Mhm. Und das ist die eine Geschichte, die sogenannte Beförderungserschleichung. Also glatte Schwarzfahren, was nicht in ein Strafverfahren gehört, weil zum Teil einfach aus Fahrlässigkeit begangen, halt einfach den Fahrschein vergessen und solche Geschichten. Klar. Auf der anderen Seite oft, ich nenne es jetzt einfach mal Armutskriminalität, obwohl es eigentlich nicht in dem Sinne wirklich kriminell ist, weil der Schaden, der entsteht, übersichtlich ist, um es mal so zu formulieren, das sind halt alte Leute oder arme Leute, die sich halt einfach keinen Fahrschein leisten können, Drogenabhängige zum Beispiel auch, da ist das Strafrecht, da ist insbesondere die Gefängnisstrafe nicht das adäquate Mittel.
Ja, natürlich nicht. Also da muss man wirklich was tun. Also dass da im Plötzensee ganz viele Schwarzfahrer sind, das kann es doch nicht sein. Also das ist wirklich, die müssten, da würde ich wirklich sagen, sollte die Piratenpartei Regierungsverantwortung haben, müssten die sofort raus und sofort. Also das ist, geht gar nicht.
Ja, also wenn man sich auch anschaut, was denn Strafhaft kostet, für das Geld, womit man die in einem Monat einsperren kann, kann man denen eine Bahncard 100 für ein Jahr in die Hand drücken. Da könnte im gesamten Netz fahren, in der gesamten Bundesrepublik.
Naja, gut, aber jetzt Schwarzfahrer noch belohnen.
Ja, aber nur mal, um die Verhältnisse klar zu machen. Die andere Geschichte, die wir laut Wahlprogramm dort untergewichten wollen, ist einfach die Drogenkriminalität. Das ist ja etwas, was Henkel stark forciert hat, ohne dass da irgendwie ein erkennbarer Nutzen rausgekommen ist. Abgesehen davon, dass er halt viele Polizeibeamten frustriert hat, weil die sich halt auch vorkommen wie der Sisyphus. Also antike Mythologie, derjenige, der immer den Stein auf den Berg hochrollen muss. Also ohnehin wollen wir ja insgesamt zu einer anderen Drogenpolitik kommen. Da ist allerdings viel auf Bundesebene. Da lässt sich auf Landesebene nur im begrenzten Umfang machen. Aber man kann zumindest dann an zwei Stellen drehen. Das eine ist im Bereich der klassischen Polizeiarbeit, dass man einfach sagt, das machen wir jetzt nachrangig. Wir kümmern uns zum Beispiel jetzt erstmal um die Fahrraddiebstähle und die anderen Sachen, das kommt dann später. Und dann kann man rangehen mit Substitution, die es natürlich gibt, aber die man deutlich ausbauen kann. Dahingehend, also Substitution wird leider immer noch dazu verwendet, um zu versuchen, Süchtige, die im Prinzip Schwerkranke sind, zu disziplinieren. Mhm. Das funktioniert nicht und das ist nicht sinnvoll.
Naja.
Also was soll das, die auf bestimmte Ausgabezeiten da fest zu nageln, wenn die ohnehin ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen? Was soll das da mit Beikonsum? Also wenn man sich anschaut, welchen Schaden ein Mensch verursacht, der versucht auf kriminellem Wege, weil er halt in der Regel keine andere Möglichkeit mehr hat, seinen Lebensunterhalt und seinen Stoff zu finanzieren und das gegenüberstellt, was kostet das, wenn man da einfach sehr großzügig und großflächig dort mit Substitution rangeht, also zum Beispiel Methadon. Wenn man das gegenüberstellt, dann ist doch eigentlich völlig klar, was da zu tun ist. Also ein kleines Beispiel genannt, wenn der irgendwo ein Autoradio klaut, da kriegt er von seinem Hehler vielleicht 20 Euro dafür. Der Besitzer von dem Autoradio hat dafür vielleicht 200 Euro gezahlt. Und der Sachschaden, der da entsteht, wenn die Scheibe noch eingeschmissen wird und das irgendwo da rausgewaltet wird, liegt nochmal höher. Also das sind keine Relationen.
Ja, klar.
Und von daher kann man dadurch eine andere Drogenpolitik, wo man einerseits dann auch die Polizei massiv entlastet, auf der anderen Seite auch Kriminalität ganz klar zurückführt, weil sie dann für die Leute nicht mehr erforderlich ist, kann man da schon wieder viel bewegen.
Ja, das ist richtig. Ja. Ja, also da ist, das ist ganz klar. Ja, nee, das ist ein interessanter Aspekt. Also es war mir gar nicht so bewusst, obwohl ich am Programm mitgearbeitet habe, dass es ja tatsächlich auch bei den Piraten diese Prioritätensetzung gibt, die es bei anderen nicht gibt. Also das ist schon ein sehr interessanter Aspekt.
Dann sagen wir der Vollständigkeit halber auch noch, wo wir die Prioritäten setzen wollen. Das ist zum einen bei Jugendkriminalität, weil das natürlich auch noch einen Erziehungscharakter hat. Letztlich gibt es den auch noch, wenn jemand 40 oder 60 ist, aber halt deutlich schwächer ausgeprägt. Völlig klare Geschichte. Ein Staat kann nur einen gewissen Anteil von Kriminalität über Polizeiarbeit und Repression überhaupt bewältigen. Wenn die Sache zu hoch wird, dann kriegt man das nicht mehr aufgehalten.
Ja, klar.
Weil da einfach der Aufwand zu hoch ist. Also ein Staat oder ein Gemeinwesen, wo, sagen wir mal, ein Drittel der Menschen kriminell ist, das ist im Prinzip verloren. Und von daher müssen wir schauen, dass die Menschen einfach so erzogen werden, solche Anreize haben, was auch immer, möglichst halt nicht kriminell zu werden. Dann hat man natürlich immer noch eine gewisse Restkriminalität und das kriegt man dann mit Polizei und Justiz aufgefangen.
Ja, und eben auch nicht Leute ohne zu kriminalisieren. Ich meine, das Schwarzfahren, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, Schwarzfahren ist halt möglicherweise kein Verbrechen. Von daher ist es ja auch keins. Also es wird ja erst ein Verbrechen durch die sogenannte Dienstleistungserschleichung. Und die Dienstleistungserschleichung könnte man einfach mal aus dem Strafgesetzbuch streichen.
Ja, also ohnehin würde der Jurist feinsinnig zwischen Verbrechen und Vergehen unterscheiden. Ja, es wäre auch nur ein Vergehen, also es ist eine Straftat und die ist auch strafrechtsdogmatisch sehr schwer begründbar, jetzt nicht wegen dem geringen Schaden, sondern was ist denn das aktive Tun eines einer Person, eines Schwarzfahrers, was erschleicht, der erweckt den Anschein, wenn er da drin sitzt, er hebe einen Fahrschein. Also letztlich geht es einfach nur darum, zivilrechtliche Ansprüche durchzusetzen.
Ja, ja.
So wird dann und Strafrecht das, missbraucht.
Genau, das ist Missbrauch. Das ist tatsächlich ein Missbrauch des Strafrechts, würde ich auch sagen. Ja, das kann nicht sein. Ja, also das ist ganz klar. Also ich werde das mit der Dienstleistungserschleichung auch nochmal verlinken.
Ja. Ja, so, wir waren bei der Schwerpunktsetzung.
Ja.
Der zweite Schwerpunkt, den wir nennen, ist die Wirtschaftskriminalität. Mhm. Also so klassische Sachen wie Korruption, Beamtenbestechung, wenn man zum Beispiel an Bauaufträge rankommen möchte und diese Sachen. Weil dort der gesellschaftliche Schaden oft sehr hoch ist und zweitens, weil man dort so mit der Abschöpfung illegaler Gewinne oder weil man dann vielleicht doch noch mal eine hohe Geldstrafe macht statt eine Haftstrafe, weil sich das auch sehr gut selber finanziert und weil wir auch eine soziale Balance im Bereich der inneren Sicherheit haben wollen. Und die haben wir derzeit weder auf der Täter- noch auf der Opferseite. Also auf der Täterseite ist ohnehin schwierig. Jemand, der Geld hat, kann sich halt auch einen fähigen Anwalt leisten, was jemand, der kein Geld hat, halt nicht tun kann. Der ist dann, wenn es was Schwereres ist, hat er vielleicht noch einen Pflichtverteidiger. Und das ist sehr unterschiedlich, wie engagiert der ist. Aber wir haben diese fehlende soziale Balance halt auch auf der Opferseite. Wenn irgendwo eine Luxuskarosse abgefackelt wird, dann ermittelt irgendwo gleich der Staatsschutz. Und wenn irgendwo ein Fahrrad zusammengetreten wird, dann geht nach 6 Wochen oder was es derzeit sind, automatisiert der Einstellungsbescheid des Verfahrens raus. Da wird nur noch Statistik geführt und irgendwie bestätigt, dass man es angezeigt hat, dass man es der Versicherung melden kann. Und das ist einfach eine fehlende Balance dann auch auf der Opferseite.
Ja, ja, das sehe ich auch so. Ja, also das ist sicherlich gut überlegt. Ja, ist es eigentlich bei den anderen Parteien auch so? Machen die das auch so, dass sie sagen, ja, da müssen wir gucken, dass das eben auch sozial gerecht ist und so? Also ich stelle mir jetzt mal vor, naiv wie ich bin, die CDU findet die Verfolgung von Wirtschaftsqualität jetzt nicht so wichtig. Die FDP sowieso nicht. Und die SPD ist da vielleicht, weiß ich nicht. Bei der SPD weiß man ja immer nicht, wie sozial die wirklich sind.
Ja, also den Gedanken der sozialen Balance, der ist einzigartig bei den Piraten. Also das habe ich so bei keiner anderen Partei gefunden. Das ist auch ein vergleichsweise innovativer Gedanken, wenn man so über innere Sicherheit schreibt. Ohnehin, wenn man sich so die Parteien vergleicht, also CDU natürlich die Hardliner, die SPD im Prinzip die Hardliner, aber einmal sozial weichgespült, also wird Wert auf Prävention gelegt, schreiben bei vielen Sachen, dulden wir nicht, also Jugendkriminalität, Jugendgewalt und Gewalt an Schulen dulden wir nicht, kriminelle Clans und Rockerkriminalität dulden wir nicht. Man fragt sich, was sie so die letzten Jahre dagegen getan haben. Vielleicht haben sie einfach nicht gemerkt, dass sie irgendwo auch an der Regierung sind.
Ja, das hat den Eindruck, hat man zum Misswahl.
Dann schreiben sie auch so, deswegen würden wir jedes Jahr mindestens 100 neue Stellen im Polizeivollzug schaffen. Klingt erstmal super, wenn man sich anschaut, wie viel das verhältnismäßig sind und wie weit oder wie stark Berlin die letzten Jahre gewachsen ist. Wenn Berlin weiter so wächst, dann brauchen sie ungefähr das Doppelte, um die Quote zu halten.
Ja.
Also je mehr man die Sachen hinterfragt, desto mehr werden aus diesen schönen Formulierungen eigentlich sowas wie potemkische Dörfer, da ist eine Fassade, da ist nichts dahinter. Eigentlich am besten, neben natürlich dem Programm der Piraten, aber da bin ich jetzt möglicherweise nicht ganz unbefangen, sind so die Programme von Bündnis 90, die Grünen und der FDP. Also auch solche Geschichten, dass dort der Gedanke drin ist, dass wir zu einer anderen Drogenpolitik hinkommen müssen, finden sich in diesen beiden Wahlprogrammen.
Ja, ist doch gut. Also wenn auch andere
da gute Ideen haben. Ja.
Ja, wobei FDP dann auch wieder so Sachen drin hat, heutige Kriminalitätsschwerpunkte sind städtebaulich so zu verändern, dass sie weniger zu kriminellen Taten einladen.
Ja, mehr Licht in der U-Bahn, genau.
Ja, sie meinen jetzt eher unübersichtliche Gelände wie Alexanderplatz und Görlitzer Park, wollen sie da umbauen. Ja, mal schauen, was das tatsächlich hilft. Bei Bündnis 90 der Grünen haben wir dann auch Dinge drin, die wir zum Beispiel bei der Piratenpartei nicht haben. Zum Beispiel Waffenmissbrauch wollen sie wirkungsvoll verhindern. Sie sagen zwar nicht wie, aber so als Ziel ist es ja auch mal schon hilfreich.
Ja gut, aber da müsste man auch sagen, wie, denn ich meine, ist ja irgendwie selbstverständlich, dass man Waffenmissbrauch nicht will. Also jetzt irgendwo reinzuschreiben, wir sind gegen Waffenmissbrauch, das wäre ja eher eine Nachricht, wenn sie sagen, wir sind für Waffenmissbrauch.
Ja.
Da denke ich, das ist ein bisschen wenig, wenn man das einfach nur so schreibt.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Anlehnung an die alte pazifistische Tradition, dass es nicht so mit den Waffen haben.
Na ja, gut. Ja.
So, die Linke, teilweise auch interessante Gedanken, aber so den Gedanken der inneren Sicherheit, also dass die Leute nicht Opfer von Kriminalität werden wollen, der ist da sehr unterentwickelt.
Mhm.
Sie sagen, okay, da können wir als Piraten jederzeit zustimmen, Videoüberwachung führt nicht zu mehr Sicherheit.
Mhm.
Es führt vielleicht zu einer etwas Umlagerung von Kriminalität. Sagen natürlich auch, es müssen mehr Polizistinnen und Polizisten eingestellt werden. Sie bringen da auch jetzt wieder den Hintergrund der Altersstruktur im öffentlichen Dienst, aber auch die wachsende Stadt.
Ja klar.
Und sie haben es dann auch wieder mit dem Verfassungsschutz, das zitiere ich jetzt auch nochmal wörtlich, weil dem eigentlich auch zuzustimmen ist, die Unfähigkeit und die Strategie aktiver Vertuschung etlicher Verfassungsschutzämtern in Bund und Ländern bei der Aufklärung der NSU-Mordserie haben deutlich gemacht, der Verfassungsschutz schützt nicht unsere Verfassung, sondern ist eine Gefahr für die Demokratie.
Haben wir das nicht auch mit dem Verfassungsschutz?
Ich weiß nicht, ob es nur eine Position ist oder ob es jetzt aktuell im Wahlprogramm drin ist. Aber natürlich haben wir da auch entsprechende Positionen.
Ich meine auch. Also das kommt mir jetzt irgendwie auch bekannt vor als Position.
Ja. Wobei wir natürlich, auch Pavel hat da interessante Gedanken mal geäußert.
Ja,
vielleicht sogar in einem
Kabauterkast.
Ich dachte, so war das.
Ja.
Irgendwas war da so im Hintergrund.
Ja, einer meiner erfolgreichsten über Geheimdienste. Das hat die Leute interessiert.
Mhm.
Und da sagt ja Pavel, dass er doch einen Sinn sieht in den Geheimdiensten. Also es ging da vor allen Dingen um den Verfassungsschutz. Klar, diese Position gibt's auch, aber ich glaube, dass die Mehrheitsposition bei den Piraten eher dafür eine Schließung der Behörde ist, zumindest auf Landesebene. Und ja, gut, beim Bundesnachrichtendienst sieht's ja auch nochmal ganz anders aus. Also
ja, Pavel hat aber zwei Aspekte reingebracht, die man auch immer berücksichtigen sollte. Der eine, also es gibt hier ein paar Leute, die sind so krass übel drauf, dass man sie besser im Auge behalten sollte.
Ja.
Das könnte man durchaus aber auch mit Polizei machen.
Genau, denn wenn die so krass übel drauf sind, dann haben die auch Straftaten begangen und dann ist es kein Problem mehr für die Polizei. Der Verfassungsschutz ist ja auch tätig, wenn jemand keine Straftaten begeht. Und das sehe ich so ein bisschen als problematisch an.
Ja, wobei da natürlich immer auch drauf ankommt, wie gehen sie vor. Und die andere Geschichte, der Hinweis, dass es wenig Sinn macht, Aufgaben vom Verfassungsschutz zum polizeilichen Staatsschutz zu verlagern, der mehr Befugnisse hat und schlechter kontrolliert wird. Mhm. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Die Folgerung muss aber draus sein, dass eben auch der polizeiliche Staatsschutz, also auch insgesamt die Polizei stärker vom Parlament kontrolliert wird. Und dass man vielleicht über die Befugnisse im Einzelfall auch nochmal genauer drüber schauen muss. Aber insgesamt, also möglicherweise ist ja sowas wie ein Verfassungsschutz ein im Grunde erstmal nicht unrichtiger Gedanke, aber nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie sich das verselbstständigte und wer war es von der Fraktion Schleswig-Holstein, vielleicht Patrick Breyer, der gesagt hat, die berichten uns eigentlich immer nur das, was ohnehin schon in der Zeitung steht.
Ja, ja.
Da könnte man auch einen Zeitungsausschnittsdienst irgendwo einrichten.
Ja, ja, ja.
Die führen halt einfach ein Eigenleben und bringen wenig und richten nicht selten halt auch erheblichen Schaden an sie, diese NSU-Problematik.
Ja, 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 klar.
Die Grünen haben das auch aufgenommen, allerdings mit sehr interessanten Formulierungen. Der Berliner Verfassungsschutz ist nicht mehr zeitgemäß und muss mittelfristig abgelöst werden oder mittelfristig aufgelöst werden.
Ja, naja, genau.
Zeitgemäß oder nicht, da jetzt das Vokabular der Wahl ist, sei ja mal auch dahingestellt.
Naja, naja, naja. Ja, gut. Gut. Also, wie gesagt, ich meine, wir hätten da entsprechendes im Wahlprogramm und vielleicht nicht im Wahlprogramm, das kann auch im Grundsatzprogramm sein. Ich gucke nochmal nach. Also, das ist sicherlich.
Auf jeden Fall haben wir uns eindeutig positioniert.
Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, so jetzt die wichtigsten Aspekte der inneren Sicherheit angesprochen und auch jetzt mal verglichen mit den anderen Programmen. Also die CDU ist ja vor allen Dingen so diese Law and Order Partei.
Diese vorgebliche Law and Order Partei, weil sie kriegen es halt einfach nicht gebacken.
Genau.
Das also zumindest hier nicht in Berlin. Wo anderswo mag das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber hier in Berlin ist es jetzt nicht nur im Bereich der Geflüchtetenproblematik und im Bereich der Bürgerämter eigentlich in Offenbarungseid, sondern auch im Bereich der inneren Sicherheit haben sie versagt.
Ja, das gehört ja auch alles ins gleiche Ressort. Ne? Also nicht die Flüchtlingsproblematik per se, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass die Bürgerämter auch zur inneren, also nicht zur inneren Sicherheit, aber zum Inneren gehören. Das ist ja sozusagen der andere Aspekt. Wenn es nicht um Sicherheit geht, dann geht es um Bürgerämter. Und das hat ja auch nicht funktioniert.
Ja, und die Geschichte, wo dann Henkel langsam völlig freigedreht ist, also jetzt diesen Konflikt um die Rigaer Straße so zu eskalieren, unabhängig davon, wie man da zu diesen Leuten steht. Also erstens, Rechtsstaat bleibt bitteschön Rechtsstaat und es ist einfach ein Armutszeugnis und ein Offenbarungseid und anderswo hätte wahrscheinlich der Innensenator gehen müssen, wenn dann die Miete dann mit dem Gerichtsvollzieher wieder den Zugang zu ihrem Haus durchsetzen.
Ja. Das ist unfassbar. Also unfassbar dieses Versagen und dann da nicht mit der Wimper zu zucken und keine Reaktion, also das brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen.
Ja, also dass ein Senator selber am Sessel klebt, das kann man ja vielleicht noch erklären, aber dass auch die Partei dann nicht sagt, Junge, so jetzt aber nicht mehr, du versaust uns alle Wahlchancen.
Ja, genau. Ja, das ist sicherlich genau der Aspekt, aber ja, man versteht es nicht. Also da hätte wirklich, glaube ich, was passieren müssen. Übrigens ja auch interessant, dass Henkel ja, bevor er Innensenator geworden ist, tatsächlich einen runden Tisch mit den Hausbesitzern gefordert hat. Und kaum war er Innensenator, aber dann als Innensenator wollte er von einem runden Tisch nichts wissen. Und ich finde, das ist auch nicht gerade professionell. Also man muss doch eigentlich, wenn man selber den Vorschlag gemacht hat, muss man doch eigentlich auch sagen, okay, dann machen wir das jetzt mal mit dem runden Tisch und dann kann man immer noch sehen.
Ja, also man hätte es zumindest versuchen müssen und man hätte, wenn man zwei und zwei zusammenzählen kann und weiß, dass man etwa 2000 Linksautonome in der Stadt hat und nur etwa 16.000 Polizei, die ja auch noch andere Aufgaben hat, man kann diesen Konflikt nicht konfrontativ lösen. Hm. Da reichen die Mittel dazu nicht.
Ja, und man
wenigstens das hätte einem klar, also unabhängig von Wollen oder so, das gestehe ich ja einem CDU-Innensenator noch zu, dass er da andere Prioritäten hat und da anders dran geht, aber es ist einfach auch krass unvernünftig.
Mhm. Mhm. Ja.
Man eskaliert nicht einen Konflikt, den man nicht gewinnen kann.
Also weil wir da vorhin unsicher waren, nochmal als Nachtrag, wir haben im Programm den Verfassungsschutz aufzulösen. Punkt 9.8, mehr Freiheit, Wahrheit und Verfassungsschutz auflösen.
Prima.
Ja, also ist drin. Ja, und bei Polizei, Justiz sind ja durchaus auch die Punkte, die wir angesprochen haben, dass wir Überwachung im öffentlichen Raum ablehnen und so. Und natürlich auch die Geschichte mit der Rigaer Straße und so. Also da haben wir ja auch.
Haben wir sehr allgemein formuliert, ja. Darf nicht zur Schikanierung von Andersdenkenden. Also auch wenn man sich da anschaut, dass man knappe Polizeibeamten dafür einsetzt, um im Winter dort Kohlen aus dem Keller zu tragen. Mhm. Also
das ist,
die Leute müssen sich auch selber verarscht vorkommen.
Ja, natürlich. Und dann natürlich hier auch, wir haben ja auch die Beschwerdestelle. Das war schon früher im Wahlprogramm, dass man eine Beschwerdestelle hat für Polizeiübergriffe. Und das wollen wir auch machen.
Was jetzt nicht unterstellen soll, dass wir die Polizei insgesamt für kriminell halten, aber so wie es überall schwarze Schafe gibt, gibt es natürlich auch, es ist völlig klar, es liegt in der Natur der Sache, dass es bei so einer großen Gruppe wäre, reden beim Polizeivollzugsdienst von etwa 16.000 Beamten, dass die nicht zu 100% eine blütenweiße Weste haben, ist klar. Aber es fehlen halt die Mechanismen, um die auszusortieren. Das muss ja auch nicht gleich eine Kündigung sein. Ja. Das kann ja auch Versetzung auf Positionen, wo sie vielleicht eher dafür geeignet sind.
Mhm. Sicher. Ich meine, Beschwerden müssen ja, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Beschwerden. Das muss ja nicht immer gleich, es kann ja auch Kommunikationsschwierigkeiten sein oder so, die da eine Rolle spielen und das sollte man natürlich auffangen. Also so eine Beschwerdestelle ist sicherlich nicht schlecht. Also wie gesagt, ist glaube ich ganz gut.
Ja, Beschwerdestelle als solche reicht auch nicht, sondern es muss irgendwo ein Verfahren gefunden werden, wie man die Leute, die so direkt am Dienst beim Bürger ungeeignet sind, wie man die auf andere Stellen verschieben kann, wo sie da weniger Schaden anrichten. Weil immer dann, wenn sich ein Polizeibeamter unangemessen verhält im Dienst, delegitimiert das ja auch schon wieder das staatliche Gewaltmonopol und das sollte einfach nicht passieren.
Ja, ganz klar, ganz klar. Ja, wir können auch noch ein bisschen auf Erfolge der Vergangenheit vielleicht eingehen. Also einen tollen Erfolg, den sich jetzt ja sogar die CDU auf ihre Fahnen schreibt. Das ist ja, das ist doch das Überraschende, ist ja die Sache mit der Gewaltschutzambulanz. Das ist ja nun etwas, was vor allen Dingen die Piratenfraktion vorangetrieben hat, insbesondere Christopher Lauer. Ja. Und es gibt sie inzwischen. Und inzwischen
macht ihre Arbeit,
sagt die CDU in ihrem Werbefilm für die Wahl, ihr sogenanntes Programm, da sagt sie, sie hätten die Gewaltschutzambulanz auf den Weg gebracht. Naja, der Punkt ist, es ging am Ende natürlich nur mit der Mehrheit im Abgeordnetenhaus.
Ja, natürlich.
Das heißt natürlich, am Ende hat der Senat da positiv drüber abgestimmt. Und jetzt gibt es die insofern schon. Nur hat sich ja die CDU da sehr lange gesperrt, sodass Christopher da allein auf weiter Feld, kämpfen musste. Und das habe ich nun auch aus erster Hand, weil ich beim Fraktionsfest
zufälligerweise neben der Frau von der Gewaltschutzambulanz, die extra dann zu den Piraten gekommen ist, auch um sich da ja in gewisser Weise zu bedanken für die Aktivitäten, neben der saß ich und die hat so ein bisschen zum Nähkästchen geplaudert, wie schwierig das alles war in Berlin und wie eben besonders die Große Koalition da nichts wissen wollte. Und das ist dann schon, glaube ich, eine Leistung, die ohne die Piraten nicht zustande gekommen wäre.
Ja, man muss also, wenn man die Leistung dieser Fraktion beurteilt, bitteschön auch so fair sein, immer zu berücksichtigen. Also sie waren nicht nur neu, sondern waren auch die kleinste Fraktion, sind da
und in der Opposition.
Gegen eine große Koalition angerannt. Normalerweise ist das Spielchen, dass alle Anträge ohnehin abgelehnt werden. Und man ist um jeden Punkt froh, den man irgendwo durchkriegt. Und in dem Fall ist es besonders schön, weil das gerade ich nenne es jetzt mal schwachen Menschen hilft, also Menschen, die da Opfer einer Gewaltstraftat geworden sind. Und das ist doch etwas, wo sehr nachhaltig was bewirkt werden konnte. Und von Christopher Lauer in der Berliner Politik wird nicht nur der Satz bleiben, was macht Frank Henkel eigentlich beruflich, sondern eben auch dieser ganz klare Erfolg.
Ja, das muss man wirklich sagen. Nee, das ist, um das nochmal kurz zu erklären, was diese Gewaltschutzambulanz ist, da kann man, wenn man Opfer von Gewalt geworden ist, da kann man da hingehen und da muss man jetzt auch nicht unbedingt die unangenehmen Dinge nochmal, über die unangenehmen Dinge sich nochmal ausfragen lassen, sondern da wird eben gerichtsfest eben auch werden auch die Verletzungen untersucht, so dass man hinterher eben auch was unternehmen kann gegen die Peiniger, und eben auch noch, also nicht auch vielleicht noch nach einiger Zeit. Wenn es zum Beispiel um Gewalt im häuslichen Rahmen gibt, da gibt es natürlich auch Leute, die dann nicht gleich sofort vor Gericht gehen, aber es ist doch schon mal gut, wenn man dokumentiert hat, dass man da Opfer geworden ist. Und das kann man also in dem Bereich machen. Natürlich, ich meine, das war immer das Argument der CDU, dass wenn jemand Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, jeder Arzt verpflichtet ist, entsprechend das gerichtsfest alles zu machen. Nur wenn man Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, will man nicht vielleicht zu jedem Arzt gehen und sich da ausfragen lassen. Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Und deshalb ist das mit der Gewaltschutzambulanz schon, glaube ich, eine wichtige Sache.
Man hat die Möglichkeit, da besonders sensibilisiertes Personal dorthin zu packen. Und das weiß auch nicht jeder, der Opfer geworden ist, dass es zum Beispiel eine Vergewaltigung, dass das jeder Arzt macht. Dann kommen vielleicht schon wieder so Bedenken, manche Leute sind ja zum Beispiel nicht krankenversichert oder sind privatversichert, haben ekelhaft hohe Zuzahlungen, um überhaupt in einen günstigen Tarif zu kommen. Dann überlegt man mal, was kostet mir das? Will ich das jetzt wirklich anzeigen? Spare ich mir das jetzt nicht vielleicht lieber? Und eben diese Überlegungen entfallen und man weiß, okay, da ist jemand, der darauf spezialisiert ist, der stellt dann, so kann man annehmen, weil man davon ausgehen kann, dass man da schon die richtigen dafür einstellt. Da stellt erst auch keine unangemessenen Fragen. Genau. Und gerade wenn man soeben so Opfer geworden ist, ist man da auch oft noch nicht so in der persönlichen Verfassung, da hart gegen vorgehen zu können und zu wollen.
Ja, also ich halte das auch für ganz richtig und ganz wichtig. Also, dass das so gekommen ist. Also sicherlich hier ein Erfolg aus der Opposition raus.
Ja, muss man sich in einem Atemzug nennen mit dem BER-Ausschuss und der Reprivatisierung oder Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe.
Genau, ja, auch ein großer Erfolg. Ne? Also gerade da, das sind alles so Sachen, die man aus der Opposition erreicht hat. Manchmal hat man das Gefühl, dass da mehr erreicht worden ist als in der Regierungskoalition. Also jetzt unabhängig natürlich von der eigentlichen Regierung. Der Senat kann natürlich viele Dinge tun. Die Frage ist, was machen die zugehörigen Parlamentarier? Ja.
Ja, haben wir denn das Thema innere Sicherheit soweit abgedeckt? Und da gibt es noch irgendwelche Punkte, die dir sehr auf der Seele brennen? Dann möchten wir sie nicht vergessen, natürlich.
Nee, ich glaube, wir wollen es jetzt mal nicht zu ausufernd machen. Man könnte natürlich noch viel in Details reingehen, aber wer möchte sich das alles anhören? Man ist ja immer ganz froh, wenn man da nicht allzu viel mit dem Thema zu tun hat, weil man als normaler genau. Bürger meistens dann damit zu tun hat, wenn man da irgendwie gerade wieder Opfer einer Straftat geworden ist, also das Fahrrad mal wieder weg oder zusammengetreten oder sowas. Mhm. Man ist ja sonst eigentlich eher froh, wenn man da ein bisschen Abstand halten kann.
Ja. Genau. Jetzt vielleicht doch nochmal eine ganz persönliche Frage. Wie kommt es, dass du doch immer noch auch in Bezug auf die Piraten Berlin so engagiert bist, obwohl du jetzt in Baden-Württemberg wohnst? Ist das so die Schiene Baden-Württemberg-Berlin oder wie kommt das?
Also so besonders engagiert. Ich bin jetzt für ungefähr eine Woche hier, um im Wahlkampf zu helfen.
Ja, immerhin.
Ich habe so einen alten Text, den es ohnehin schon gab, noch so ein bisschen aktualisiert. Also, dass Polizei nicht dazu da ist, Andersdenkende zu schikanieren, ist natürlich im Nachgang des Geschehnisse im Winter in der Rigaer Straße entstanden, wobei es natürlich viele andere Gelegenheiten auch gegeben hätte, so zu formulieren. Ja, und natürlich ist es auch so ein bisschen alte Verbundenheit mit eben dieser Stadt, wo ich dann doch so knapp nicht die Mehrheit meines Lebens, aber es war so der Ort, wo ich am längsten gewohnt habe bislang. Da bleibt natürlich eine gewisse Verbundenheit.
Ja.
Auch wenn man teilweise dann auch schon wieder ganz froh ist, jetzt weg zu sein. Also in Mössingen im Bürgeramt kann man auch manchmal warten, aber das sind irgendwie 5 bis 10 Minuten und da redet man nicht über Wochen, die man warten muss.
Ja, das Berliner Bürgeramt ist ein ganz besonderes Problem, zumal ja auch, ich meine, im Grunde die preußische Verwaltung war ja immer Vorbild. An Effizienz und so und das ist jetzt völlig dahin, weil Berliner Verwaltung wirklich
bespöttet
des ganzen Landes geworden ist und darüber hinaus, ja auch nicht nur des ganzen Landes, sondern also auch darüber hinaus. Und das liegt ja nicht unbedingt an den Mitarbeitern, die wirklich ihr Äußerstes zum Teil geben. Man kennt ja auch solche Leute, die da tätig sind und wirklich, wirklich viel tun. Das Problem ist halt wirklich, dass es kaputt gespart worden ist. Und da sieht man eben, das ist also die Austeritätspolitik ist eine sehr gefährliche und das ist gerade in Berlin übertrieben worden.
Ja, also nicht nur eine sehr gefährliche, sondern eigentlich auch eine wenig sinnvolle, auch aus rein volkswirtschaftlicher Sicht.
Ja, ja.
Aber da machen wir jetzt dieses Fass nicht auf, sonst sind wir gleich bei 3 Stunden.
Ja.
Das wird vielleicht mal ein anderer Podcast.
Genau, ja. Ja, ich danke dir erstmal.
Ja, gern geschehen.
Und dann werfen wir uns wieder mit voller Kraft in den Wahlkampf.
Ja.
Also,
möge es helfen.
Ja, tschüss.
Ade, mit Herrn.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.